Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum zweiten literarischen Special. Heute mit dem Roman Bestien in Samt und Seide, auch aus der Warhammer Fantasy Serie von Jack Joel bzw. Kim Newman. Und mit mir heute zusammen, also ich bin der Stefan, ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo. Hallo Stefan.
Wie letztes Mal schon angedroht, reden wir heute über Bestien in Samt und Seide. Aber vorneweg kommt erstmal, was lesen wir? Daniel, was liest du denn gerade?
Ja, ich habe tatsächlich ein Buch zu Ende gelesen vor kurzem. Das war 1913 von Florian Illis. Das ist ein sehr interessantes Buch. Also das Jahr 1913, also der Vorabend der großen Katastrophe sozusagen, wird dargestellt in verschiedenen Aufzeichnungen von Wissenschaftlern, Literaten, Künstlern. Und man hat dann eigentlich ein sehr schönes, anekdotenreiches Buch vor sich, wo dann beispielsweise Franz Kafka in seinen 20-seitigen Briefen an Felice Bauer beschreibt, wie er sie heiraten möchte und warum er sie heiraten möchte und welche Darmprobleme ihn gerade plagen und warum er nicht nach draußen gehen kann und so Sachen. Man hat einen sehr schönen Überblick über die Beziehung von Otto Kokoschka und Alma Mahler. Alma Mahler kannte ich noch, aber Otto Kokoschka war mir jetzt unbekannt. Und der war völlig besessen von dieser Frau und der hat die in diesem Jahr irgendwie 100-mal gemalt. Und das ganze Buch ist wirklich sehr schön anekdotenreich beschrieben. Das kann man wirklich so runterlesen. Ganz großartig, hat mir sehr gut gefallen. Das andere Buch, was ich gerade lese, da bin ich aber auch erst auf Seite 70 oder 80, das ist von Joe Hill, Teufelszeug. Das ist die Übersetzung von Horns. Da geht es um einen Typen, der eines Morgens aufwacht nach einer durchzechten Nacht und dann wachsen ihm Hörner auf dem Kopf. Diese Hörner haben auch noch die seltsame Angewohnheit, dass immer wenn er sich mit Leuten unterhält, die Leute sagen, was sie gerade denken. Vor allen Dingen auch über ihn. Das bekommt dann noch so eine ganz spezielle Brisanz, weil er nämlich früher mal mit einer Frau zusammen war, die umgebracht wurde und alle in diesem kleinen Dörfchen vermuten, dass er sie umgebracht hat, samt seinen Eltern und seinem Bruder und was weiß ich. Und das ist auch sehr nett. Ich mag Joe Hill eigentlich sehr gerne, weil er im Gegensatz zu seinem Vater Stephen King etwas schneller zum Punkt kommt und die Romane dann nicht ins Endlose gehen. Also, das ist ganz nett. Joe Hill lohnt sich auf jeden Fall. Blind war toll, das war der erste Roman und die Kurzgeschichtensammlung Black Box ist auch super. Jo, das lese ich gerade. Und wie sieht's bei dir aus, Stefan?
Ja, ich habe mal ein bisschen wieder in der Mottenkiste gekramt. Ich habe mir, nachdem du ja letztes Mal gesagt hast, du liest von Terra Fantasy die alten Solomon Kane Sachen.
Ja, ich habe das noch nicht angefangen.
Ja, oder willst es lesen, genau. Ja. Habe ich mir auch mal ein paar alte Terra Fantasy Romane mal wieder gegönnt über ein bekanntes Auktionshaus oder ein anderes großes Warenhaus. Und zwar habe ich mir von Terra Fantasy die ganzen Brack der Barbar-Abenteuer gegönnt und habe jetzt angefangen, das erste Terra Fantasy Heft, Taschenbuch, es ist damals war es ja noch ein Buch, heute würde man es wahrscheinlich eher als Heft bezeichnen, zu lesen, und zwar Brack der Barbar und seine Abenteuer von John Jakes Schiff der Seelen. Ist eine drei Kurzgeschichten, also eine Sammlung von drei Kurzgeschichten. Und wer so auf Barbarengeschichten à la Conan steht oder halt mal einfache Sword and Sorcery Kost haben möchte, der ist da recht gut aufgehoben. Es werden alle Klischees bedient. Großer Barbar aus dem Norden, Reitschwert in der Hand, Jungfrauen rettend, reitet er durchs Land und auf der Suche nach dem Schatz im Süden sozusagen, ja. Was ich aber ein bisschen lustig finde, ist halt, dass es ein Künstler hat für John Jakes ein Bild von Brack, der Barbar stellt und auf dieser John Jakes hat ihn immer beschrieben, dass er eine Löwenfellhose trägt. Und dieser Künstler hat dieser Löwenfellhose auch noch diesen Löwenschwanz hinten dran gemalt. Die Idee fand John Jakes so gut, dass er sie in seine Romane übernommen hat. Also er hat die erste Geschichte von Brack, auch da wird das sogar nochmal drin erwähnt, hat er dann vorher nochmal umgeändert. Finde ich persönlich die bescheuertste Fellhose ever. Weil ganz ehrlich, wenn ich im Kampf bin, na, hey, ich kämpfe mit dir und ein anderer Gegner kommt von hinten, den ziehe ich jetzt einfach mal am Schwanz, zack, bumm, auf die Nase gelegt. Denke ich mir so, okay, passiert hier nicht im Heft. Ich glaube, darüber hat sich John Jakes keine Gedanken gemacht. John Jakes hat dann dem Science-Fiction- und Fantasy-Genre sehr schnell abgeschworen und schrieb dann eher so Südstaaten-Romane, so zur Zeit von Fackeln im Sturm und so. Ich weiß nicht, ob das auf seinen Sachen basiert. Damit ist er wesentlich berühmter und bekannter geworden. Des Weiteren lese ich noch, weil hier ja nur Kurzgeschichten drin sind, gerade von Mike Mignola und Christopher Golden, das ihr zweites gemeinsames Buch, und zwar Joe Golem und die versunkene Stadt. Geht darum, New York ist 1900 Paar Schnee von einer Flut überspült worden und es gibt von New York jetzt eigentlich nur noch Uptown und den Rest. Der Rest ist alles irgendwie unter Wasser. Die Häuser sind entweder komplett versunken oder gucken halt noch einen Teil raus. Wie zum Beispiel der Woolworth Tower, der ist noch relativ weit oben über Wasser und es geht halt um einmal um Felix Orloff, das ist ein Illusionist zu dieser Zeit und der wird halt entführt und seine Gefährtin Molly versucht ihn jetzt halt wiederzufinden und trifft dabei halt auf den Detektiv Joe Golem und Mr. Church und wie gesagt, die machen sich jetzt auf, um Felix zu finden. Da bin ich auch noch nicht relativ weit, ich bin jetzt bei der Hälfte des Buches. Ja, man merkt halt schon da, die so Christopher Golden und Mike Mignola, wer halt Mike Mignolas Hellboy kennt, oder den Baltimore-Roman, die sind schon auf einer Wellenlänge. Was, also beim Lesen hatte ich andauernd die Illustrationen von Mike Mignola vom Kopf, nach mir so, wie das im Comic aussehen würde, weil er hat es ja doch sehr oft mit Tentakelarmen und ähnlichem. In der einen Szene hat Felix Orloff einen Traum und steht dann da in irgendeiner Kathedrale und da schwimmen, die ist wohl unter Wasser und schwimmen Fische an ihm vorbei. Und da passiert dann auch etwas Okkultes in den Dingen. Da haben wir so nach dem Motto, wenn es jetzt Frösche gewesen wären, wäre es 1:1 Mike Mignola gewesen.
Klingt auf jeden Fall nach einem guten Roman. Also hatte ich auch schon auf meiner Liste und wird bestimmt auch den Weg in mein Buchregal finden.
Also wer Cthulhu mag, ich glaube, der fühlt sich da dann gleich zu Hause. Also es hat sehr starke Cthulhuide Einflüsse.
Vor allen Dingen das Setting klingt auch ganz nett mit dem untergegangenen New York und
Das Schlimme ist, ich habe beim Lesen sofort dran gedacht, wie könnte man das als Rollenspiel-Setting umsetzen?
Ja, das ist unsere Plage.
Ah, mein Kryptonit.
Okay, widmen wir uns heute dem Roman Bestien in Samt und Seide von Jack Jovell bzw. Kim Newman. Es ist der zweite Warhammer-Roman, den ich gelesen habe. Und es ist mit, also nachdem da noch einige folgten, kann ich immer noch sagen, schon jetzt. Es ist einer der besten Romane, die ich gelesen habe im Warhammer-Universum, wenn nicht der beste.
Also für mich ganz klar, der bis jetzt für mich persönlich, der beste Roman. Die anderen Romane sind auch alle sehr stimmungsvoll oder bei den neueren Sachen ist halt so, es wird halt sehr viel, man hat immer das Gefühl, ja, GW bewerbt halt hier ihre Figuren. Was du bei den, was wir letzte Folge auch schon erwähnt haben, bei Jack Jewell bzw. den King-Human-Romanen nicht hast. Deswegen ist dieser hier einfach für mich mit der stimmungsvollste und spannendste Roman in der Warhammer-Welt.
Die Handlung ist einfach so toll. Worum geht's in dem Roman? Es geht darum, dass wir uns in Altdorf befinden. Es ist das neblige Altdorf. Überall grassiert dieser schreckliche Herbstnebel, der es unmöglich macht, irgendetwas zu sehen und der finstere Gestalten erlaubt, ungesehen von einer Gasse in die andere zu huschen. Wir haben eine Bestie, die durch Altdorf mordet, ein Dirnenmörder. Es ist Anleihen an Jack the Ripper sind also vorhanden. Und alles geht darum, rauszufinden, wer diese Bestie ist. Das einfache Volk wird langsam aufmüpfig. Die werden angestachelt von einem Agitator namens Jefimowitsch. Und als dann noch rausgefunden wird, dass die Bestie offensichtlich ein Adliger ist, weil ein Stück von einem grünen Samtmantel gefunden wird, dann fängt tatsächlich Altdorf, ganz Altdorf an zu kochen. Und es kommen ganz viele unterschiedliche Ermittler zusammen, um der Bestie sozusagen das Handwerk zu legen. Und wer sind diese Ermittler, Stefan?
Zum einen wäre vorweg Johann von Mecklenburg, den wir aus der letzten Episode kennengelernt haben. Das war derjenige, der für den Imperator Karl Franz Burg Drachenfels sozusagen einebnen durfte. Dieser wird jetzt halt mit den Ermittlungen betraut und oder vielmehr er betraut sich selbst damit, weil durch den grünen Stoff wird halt vermutet, vermutet er, dass sein Bruder Wolf damit was zu tun hat. Da hole ich jetzt gerade mal ein bisschen weiter aus, was Wolf angeht. Es gibt in dem Kurzgeschichtenband Das Gelächter dunkler Götter eine Geschichte, in der Johann seinen Bruder Wolf sucht und nachreist Richtung, ich glaube, Richtung Chaoswüste. Und Wolf wird, glaube ich, irgendwie immer mehr zu einem Geschöpf des Chaos und einer Bestie sozusagen und er rettet ihn dann nachher sozusagen und bringt ihn wieder in die Zivilisation zurück. Und er hat jetzt die Vermutung, dass halt sein Bruder wieder in alte Laster zurückgefallen ist und jetzt halt durch Altdorf mordet. Er geht der Spur halt nach, trifft natürlich dadurch, dass das ja offiziell vom Königshof halt ist, trifft er natürlich auch auf Leute der Stadtwache. Da hätten wir zum einen einmal den Harald Kleindienst, auch genannt der schmutzige Harald.
Das ist das Beste.
Persönlich einer meiner Lieblinge in diesem Buch. Ihr merkt schon, der schmutzige Harald, ganz klar eine Anspielung auf Clint Eastwoods Dirty Harry. Und wo Dirty Harry seine 45er hat, hat der schmutzige Harald ein großes Messer.
Das ist wirklich großartig. Vor allen Dingen, das ist auch genauso wie diese alten Dirty Harry-Filme eben. Kleindienst ist dann eben aus dem Wachdienst rausgeworfen worden. Ich glaube auch wegen, weil er eben der Einzige war, der nicht korrupt war. Arbeitet jetzt irgendwie am Hafen und durchsucht da die Schiffe wegen den Schmugglern. Das ist ziemlich großartig. Unglaublich tolle Figur.
Ja, hervorragend. Also Harald, mein Held. Dann haben wir natürlich noch, der Johann holt sich noch eine Seherin an die Seite. Das ist die Rosanna Opulis, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Die hat halt die Fähigkeit, Gegenstände in die Hand zu nehmen und dann halt bestimmte Sachen zu sehen und leitet dann sozusagen die Ermittlungen Richtung des Königshauses und ähnlichem. Und dann haben wir noch den guten Elsässer, junge aufstrebende Stadtwache, die halt vom korrupten Stadtwachenchef angesehen wird, als nach dem Motto Hitzkopf.
Der will uns zeigen, wie man die Arbeit macht.
Genau, ja, so. Er ist halt so der Anführungsstrichen der junge Harald. Er ist halt auch nicht korrumpiert, er glaubt noch an das Gute im Menschen und versucht dann da Mecklenburg zu unterstützen und ihm beim Lösen des Falls zu helfen. Dann haben wir halt noch den Jefimovic, den großen Agitator zu der Zeit, der halt die Menge anstachelt gegen den Imperatorenhof und gegen die Adligen, dass diese schuld sind, dass nur schwache Bürger von der Bestie niedergemetzelt werden, dass sie alle in ihren Palästen sitzen und vor sich ihre Feste feiern und sich nicht fürs kleine Volk interessieren.
Und wenn eine der Ermordeten eine Adlige gewesen wäre, dann wäre die ganze Stadtwache schon dabei und hätte die Bestie schon gefunden. Aber nein, es sind ja nur Dirnen, die umgebracht werden.
Genau, und das sind so die großen Protagonisten in diesem kleinen Theaterstück.
Und man sieht also auch schon diese Parallelen zu Jack the Ripper oder auch From Hell von Alan Moore. Wir haben ebenfalls so eine Seherin, das wäre bei Jack the Ripper, wäre das Robert James Lees gewesen, der ebenfalls auch dachte, dass er den Ripper in seinen Visionen gesehen hat. Gleichzeitig haben wir auch diesen Agitator, der ebenfalls die Leute aufstachelt. Das war im 19. Jahrhundert, war das Lask, der auch so eine Arbeiterbewegung führte. Das läuft alles sehr harmonisch zusammen. Hauptmerkmal ist noch, dass die Kapitel relativ kurz sind und wir immer einer anderen Figur folgen. Es gibt also noch zig Nebenfiguren. Und in diesen Nebenfiguren werden auch immer wieder Hinweise fallen gelassen, sodass man miträtseln kann, wer hier überhaupt die Bestie ist. Und das, muss ich sagen, hat Kim Newman sehr geschickt gemacht. Also, er hat dann so mehrere Ebenen, wo man denkt, ah ja, das ist offensichtlich hier der Täter, also kann er das nicht sein. Dann kommt so die zweite Ebene von Leuten, die sind zwielichtig und denen würde ich das nicht zutrauen, also sind die das bestimmt. Und dann kommt noch die dritte Ebene mit dem tatsächlichen Täter, wo ich nie drauf gekommen wäre. Aber man kann drauf kommen.
Man kann drauf kommen, aber ganz ehrlich, ich habe bis jetzt mit jedem, mit dem ich mich über das, die das Buch gelesen habe, mit jedem, den ich über das Buch unterhalten habe, allen am Ende ist die Kinnlade runtergegangen und haben gesagt, mit dem haben wir nicht gerechnet.
Das stimmt, ja.
Du kannst die Hinweise im Buch finden, das ist richtig, aber ganz ehrlich, ich habe auch versucht, dem zu folgen und allem, aber diese Person, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Insgesamt ist das Buch wirklich hervorragend. Also, das ist mit Sicherheit eines der besten Bücher von Kim Newman. Ich glaube, er hat auch dazu gesagt, dass, wenn es kein Warhammer-Roman gewesen wäre, dass das auch bekannter geworden wäre. Und nicht zuletzt kann man auch sehen, dass Anno Dracula, ein bekannteres Werk von ihm, sich ebenfalls sehr an diesem Buch orientiert. Bis hin zu dem Fall, dass sogar Genevieve wieder auftaucht. Denn
Genevieve hat ja hier einen kurzen Gastauftritt.
Genau, genauso wie Detlef, der auch auftaucht.
Ja, sie wohnen ja beide zu der Zeit.
Genau, sie sind zusammengekommen, ja. Und das ist auch so ein schöner Punkt. Er wollte eigentlich noch einen vierten Roman schreiben, der dann diese ganze Geschichte so abschließt. Er wollte dann gucken, was so mit den einzelnen Figuren dann so passiert. Und die kommen auch immer wieder vor. Aber man kann Bestien in Samt und Seide auch als ersten Roman lesen. Das ist auch überhaupt kein Problem.
Ja, man kann den definitiv unabhängig von den anderen lesen. Man hat hier eine super spannende Kriminalgeschichte halt in Altdorf. Und was hier auch schön ist, man kann sich gute Sachen für jetzt das Abenteuer rausnehmen. Wenn man halt Abenteuer in Altdorf macht, kann man sich da halt einfach Ideen rausziehen. Der gute Karl-Heinz Zapf hat ja mal ein Abenteuer für die erste Edition geschrieben, was auch von diesem Buch inspiriert ist und da halt wirklich dann auch gute Ideen einmal, die man auch einfach dann halt für die zweite beziehungsweise jetzt aktuell für die dritte Edition einfach umsetzen kann, wenn man ein Abenteuer mal in dieser Gegend, also in Altdorf spielen möchte. Sehr gute Ideen drin und auch, wie gesagt, auch für andere Sachen super nutzbar.
Gut, das war unsere Besprechung zu Bestien in Samt und Seide. Für alle diejenigen, die den Roman jetzt noch lesen wollen, die sollten besser den Podcast ausschalten und wir danken für das Zuhören und hoffen, dass wir etwas Interesse für den Roman wecken können. Den gibt's übrigens nur noch antiquarisch. Also man kann ihn aber für günstiges Geld noch gut finden. Also da dürfte es noch kein Problem geben. Ich glaube, auf Englisch gibt's das Ganze auch als Sammelband mit allen Kim Newman-Romanen in einem Buch. Aber
ja, da ist auch noch zusätzlich die letzte Geschichte von ihm mit reingekommen, die Silver Nails. Ist alles in dem Genevieve-Roman, also in dem Genevieve-Buch enthalten. Wie zu Silver Nails kann ich leider auch nicht sagen, da leider keine deutsche Übersetzung mehr vorlag. Vielleicht macht er ja da jetzt Black Library, alles auf Deutsch bringt, irgendwann mal diesen Komplettband auf Deutsch nach, dann hätte man alle Geschichten von Kim Newman, beziehungsweise Joel, wie er heißt, in einem Band. Einfach mal
wäre auf jeden Fall großartig, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Spoilern und können uns jetzt über das Ende unterhalten. Ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass der Sohn von Kaiser Karl Franz der Täter ist. Das war sehr geschickt gemacht.
Also, du meinst den
Luitpold, ja. Genau. Lass mich einmal kurz erklären, warum. Es gibt ein paar Hinweise. Erstmal, dass die Person, die der Täter ist, ist offensichtlich kleiner als die anderen Leute, weil der Umhang immer dreckig ist, also am Saum. Das passt schon sehr gut. Dann hat er auch noch eine sehr merkwürdige Beziehung zu Frauen anscheinend. Ich dachte, das ist nicht der offensichtlichste. Das ist der bestimmt. Und das würde unglaublich viel Sinn machen, weil darum würde das auch immer vertuscht werden. Aber am Ende, ja, da kam ich wirklich nicht drauf.
Bei Lulpot war für mich dann, also, ich habe ihn nicht auf der Liste gehabt, weil es war für mich einfach auch zu offensichtlich, weil es halt auch dann doch zu sehr in die Richtung Jack the Ripper ging, wo man ja damals auch hier den Prinzen...
Genau.
Wie hieß er denn?
Edward? Prinz Eddie.
Prinz Eddie,
Albert Victor, ja.
Verdächtigt hat, dass er es ja war, der die Huren hat umbringen lassen.
Genau.
Oder der umgebracht hat. Ich habe dann halt noch ein paar andere... ich hatte dann auch hier, weil ja die Emanuel so stark mit, also hier von Nullen, ja, mit drin war, oder halt, ich hatte ja auch hier die Liebeleien mit dem Sigmas Obermufti hier eklig an, und da dachte ich mir, ja, vielleicht hat die Kirche was damit zu tun, und weil der sie nicht ranlässt, bringt er jetzt Huren um. Mir ging es dann halt im ganzen Buch immer so, ich habe dann halt auch so meine ganzen Verdächtigenliste gehabt, und das wurde halt zum Schluss immer weniger. Viele sind gestorben, viele sind dann irgendwann ausgeschieden, weil sie es einfach nicht sein konnten. Und wie gesagt, dann den Twist dann so zu legen, dass es halt dann der Bruder beziehungsweise die Schwester von Emanuel von Nullen ist. Oder Liebewitz heißt sie ja. Von Liebewitz. Ganz ehrlich, mir ist da die Kinnlade runtergegangen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön konstruiert.
Weil es wurde ja auch immer so schön dargestellt.
Genau.
Ihr Bruder... Ne, also man hat ja schon die Hinweise. Ihr Bruder umgibt sich gern, also beziehungsweise da Schwestern, also jetzt, ich rede mal vom Bruder, weil im Buch wird sie ja als Bruder dargestellt, umgibt sich gerne mit Männern, ne, nutzt gern das Hintertürchen, weiter.
Ja.
Und sie hat aber auch nur Liebhaber in ihrem engsten Kreis gesucht. Also da war dann ja auch so, hat sie ja drauf, also der Leo drauf geachtet, dass da keiner das Geheimnis weiterplaudert. Weil es war ja so, die Emanuel war ja die Erstgeborene und ihre Mutter hat sich ja immer nur ein Mädchen gewünscht. Oder der Vater, keine Ahnung.
Ich glaube, es war die Mutter.
die Mutter. Ja. Und deswegen musste das andere Kind halt ein Junge sein und wurde dementsprechend als Junge große. Das fand ich schon, man muss gar nicht irgendwie großartig mit dem Chaos und Nekromantie und Orks
spielen. Völlig richtig.
Alleine dieser fiese Familientwist.
Ja, das ist richtig, richtig gut. Und dann am Ende stellt sich dann immer raus, es ist eben kein Umhang, den die Leute dann tragen, es ist ein Kleid, was getragen wurde.
Genau, das grüne Kleid, was sie dann immer angehabt haben.
Darum war es am Saum immer so dreckig. Also es passt hervorragend zusammen. Da sind so viele kleine Zahnräder, die ineinander gehen in diesem Roman, dass man das unmöglich jetzt alles erzählen kann. Wir haben noch einen Botschafter aus einem fernen Land, der mit Zinsch in Verbindung steht.
Da war dann halt auch so, haben sie ja ihn auch noch verdächtigt. Man denkt so, ja, hier, klar, der fernes Land, böse okkulte Sachen, Wenn wir auch so, er ist zu offensichtlich. Ich fand halt dann gerade hier der Jefimowitsch, der Anführer des Aufstandes, der ist ja Zinsch-Kultist oder vielmehr Anführer des Kultes. Und ja, dann, wo dann nachher ganz halb Altdorf brennt durch die Aufstände, durch sein ganzes Warpfeuer, was er da anzündet. Und also es spitzt sich am Ende richtig gut zu. Und ich finde auch die Seherin hier, die Rosana, die ist richtig gut eingesetzt. Also nicht so mit dem, oh, ich bin eine Seherin, ich kann das sehen, deswegen kommen wir da jetzt alle drauf, sondern wirklich halt bewusst zurückhaltend eingesetzt. Also sie muss dann halt auch schon die Sachen in der Hand behalten und sie hat dann nur ihre schimmrigen Visionen und alles.
Nett, die wird halt auch von allen Leuten gemieden, weil die immer Angst haben, dass sie ihre geheimsten Geheimnisse erfahren. Also der Sigmars Priester war, glaube ich, sehr distanziert gegenüber diesem Medium, weil er Angst hatte, dass sie dann eben erfährt, dass er eine Frau hat, eben hier eine Liebschaft mit...
Mit Emanuel von Liebowitz, ja. dann diese hohe Liebschaft halt einfach hat. Ich fand aber, wie hat auch ich mochte den Elsässer auch sehr und ich fand dann seinen Tod sehr schade.
Stimmt.
Er ist aber auch wirklich gut beschrieben. Wo er dann diesen Weinkeller untersucht oder was war, macht dann dieses Fass auf und bupp, zack, ist er im Fass drin und die anderen finden ihn dann sozusagen kleingeschnetzelt in diesem Fass. Und halt, ja, schmutziger Harald, also der Dirty Harry, der hat halt einfach gepasst. Also ganz ehrlich, klar ist, Warhammer arbeitet immer mit Klischees, aber was ich bei Warhammer halt immer lustig fand oder halt beim Rollenspiel halt immer schön fand, war halt dieser schwarze Humor, der halt wirklich in der ersten Edition beziehungsweise in der zweiten halt auch sehr stark vorhanden war. Und da passt so ein Charakter wie der schmutzige Harald, Entschuldigung, dass ich es jetzt so ausdrücke, wie Arsch auf Eimer.
Diese Popkultur-Anspielungen sind sehr schön. Es klappt auch, also auch diese Jack the Ripper-Geschichte funktioniert einfach hervorragend. Also Altdorf ist ein hervorragendes London. Also
wenn man das Abenteuer, also wenn man es jetzt als Abenteuer spielen will, man muss es nicht unbedingt nach Altdorf, man kann es in jede andere große Stadt setzen. Okay, Mittenheim fände ich ein bisschen schwierig, da wird es mit dem Nebel ein bisschen knapp, glaube ich. Nulen hätte noch gepasst wegen den von Liebowitz. Ansonsten wird da Altdorf als altes London darzustellen. Weil ehrlich, du liest das mit dem Nebel, denkst du so, ja, und alles ist schwarz-weiß und gleich kommt der Zinker um die Ecke oder der Mönch mit der Peitsche. es hat ganz ehrlich auch was, am Anfang, wenn man das so liest, so ein bisschen Flair von so den Edgar Wallace-Filmen, den alten.
Ja, insofern, das war unsere Besprechung zu Bässchen in Samt und Seide. Und wir schauen mal, was wir beim nächsten Mal besprechen. Aller Wahrscheinlichkeit nach Gelächter dunkler Götter, die Kurzgeschichtensammlung. Und bis dahin, alles Gute und viel Spaß beim Lesen.
Auf Wiederhören.